Und mal sehen, ob das heute morgen klappt. Ja. Ich möchte uns eine Begebenheit zuvor erzählen. Und aus der ergibt sich dann auch das Thema. Bischof Amonas war bekannt für sein geordnetes und geistliches Wesen. Eines Tages klagte man ihm den unmoralischen Lebensstil eines bestimmten Mönchs. Als Amonas ihn aufsuchen wollte, sah er, wie gerade eben eine fremde Frau in dessen Wohnung schlüpfte. Auch die Nachbarn hatten es gesehen und kamen herzu. Als Amonas an die Tür des Mönchs klopfte, verbarg dieser die Frau unter einem großen Waschezuber, a big vessel, und winkte die aufgebrachte Menge herein. Stopp, ich habe einen Satz vergessen. Amonas trat ein, erfasste sofort die Szene, setzte sich dann auf den Waschezuber und winkte die aufgebrachte Menge herein. Die Leute durchsuchten jeden Winkel nach der fremden Frau, fanden aber niemand und gingen wieder hinaus. Bischof Amonas aber, als er wieder alleine war mit dem Mönch, fasste dessen Hand und sagte nur zu ihm: Gib Acht auf dich, Bruder. Dann segnete er ihn mit dem Kreuzeszeichen und ging fort. An was erinnert euch diese Geschichte? An? Zum Beispiel, richtig, ich denke an Johannes 8, an die Ehebrecherin, die gerade auf frischer Tat ertappt worden war. Und wo Jesus in unglaublicher Weisheit sowohl die Sünde brandmarkte, als auch der Frau half. Denn darum geht es, dass uns geholfen wird auf dem Weg mit Jesus. Der Bischof hätte diesen Bruder auch bloßstellen können. Dann wäre seine Sünde offenbar geworden und man hätte ihn disziplinieren müssen. Auf diese Weise ist die Situation beruhigt worden und dieser Menschen ist geholfen worden. Das ist mein Thema. Vielleicht auch für die nächsten ein bis zweimal, also 2 bis 3 Mal möchte ich über unsere Jahreslosung noch etwas sprechen und mich daran aufhalten mit verschiedenen Unterthemen. Und heute soll mein Thema heißen: Einander wertschätzen. Wusstet ihr, dass im Neuen Testament 60 Mal der Begriff einander steht? Stellt euch das mal vor. Was steht 60 Mal im Neuen Testament? Bestimmt das Wort Glaube, vielleicht auch das Wort Liebe, aber das Wort einander steckt definitiv 60 Mal. Miteinander, umeinander, one another, for each other, with each other und so weiter. Alle diese einander. Mir ist das vor vielen Jahren sehr wichtig geworden und wir haben unsere Gemeinde damals in Bielefeld umgestellt auf eine Hauskreisgemeinde. Wir haben gesagt, der Mittelpunkt christlichen Lebens ist nicht die Feier eines Gottesdienstes, so schön das ist, zusammenzukommen, Gott zu loben und zu preisen. Entscheidend ist, wie wir im Alltag mit Jesus leben und das miteinander teilen. Mitgeteiltes Leben im Alltag. Das ist das, was eigentlich das Neue Testament ausmacht und woran sich Gott total freut. Einander wertschätzen, so soll heute unser Thema sein. Es gab noch einen anderen Mönch, der ungefähr um 400 nach Christus lebte. Wir müssen uns vorstellen, die junge Gemeinde, die sogenannte Urkirche, war ja am Anfang verfolgt, wie wir alle wissen. Und erst unter Kaiser Konstantin, um 312 nach Christus, wurde die Gemeinde Jesu anerkannt und sie wurde dann zur tragenden Staatskirche. Aber es gab zwei Dinge, ja, ich muss jetzt mal gerade überlegen, ja, zwei Dinge, die die junge Gemeinde in Schwierigkeiten brachte. Das eine war die Irrlehre. Es gab in ganz früher Zeit schon viele Irrlehren im damaligen Palästina, in diesem Raum, wo die Kirche existierte. Und die junge Gemeinde hatte alle Hände voll zu tun, um diesen Irrlehren zu gebieten und immer wieder zur guten Lehre zurückzukommen. Das war die eine Gefahr. Und die andere Gefahr war die Verweltlichung. Die Kirche wurde weltförmig, bildete eine Hierarchie, ein Bischof, ein Unterbischof und dann und so weiter. Und diesen Gefahren begegneten einige Christen in der damaligen Zeit und sie sagten, das wollen wir nicht mitmachen. Wir wollen keine Irrlehren und wir wollen keine Verweltlichung. Wir ziehen uns zurück. Und so entstanden die Klöster. Die frühen Klöster am Anfang der Christenheit, die ersten gab es schon im 4. Jahrhundert, sehr früh. Und in diesen Klöstern wurde das christliche Leben wirklich bewahrt. Und so gab es südlich von Alexandria in Ägypten auch Klöster und eine Bewegung. Und dort gab es also diese Wüstenväter und von ihnen wird ein Satz übermittelt. Und der heißt so, der Grundstein ist der Nächste, dass du ihn gewinnst. Das muss am Anfang stehen, davon hängen alle anderen Weisungen des Herrn ab. Nochmal, der Grundstein ist der Nächste, dass du ihn gewinnst. Das muss am Anfang stehen, davon hängen alle anderen Weisungen des Herrn ab. Und einer dieser Mönche sagte dann noch zusätzlich, man kann ein Haus nur vom Fundament aus nach oben bauen. Man kann ein Haus nicht von oben nach unten bauen. Man muss also immer am Fundament anfangen. Und für ihn war das Fundament der Nächste. Jetzt werden Bibelkenner von uns sagen, aber im Neuen Testament steht doch, denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Also wenn Jesus das Fundament ist, wie kann dann der Nächste das Fundament sein? Die Lösung ist die, dass wenn ein Mensch in Christus ist, dann lebt Christus in ihm. Und ich liebe Jesus, wenn ich den Menschen, in dem Christus ist, liebe. Sarah, in dir lebt Jesus Christus. Ja? Und ich liebe dich durch Jesus, der in dir ist. Und der Herr Jesus hat deutlich gemacht, dass die Liebe zueinander und die Liebe zu Gott eins ist. Und wir wollen das nicht trennen. Und die Jahreslosung, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, macht das deutlich. Wie können wir, und das wäre der erste Vers von Johannes, wie können wir Gott lieben, wenn wir den Nächsten, der sichtbar bei uns ist, nicht lieben? Denn wer seinen Bruder nicht liebt, der sichtbar bei ihm ist, kann ganz gewiss Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Weil im Bruder, in der Schwester, wir wissen, dass es immer gleichzeitig gemeint ist, wer in seinem Bruder, in seiner Schwester, der oder die bei uns ist und die wir sehen können und die ein Geschöpf Gottes sind. Von daher argumentiert Johannes, es ist möglich, den Nächsten zu lieben, weil du ihn sehen kannst. Dagegen Gott ist unsichtbar. Aber es gehört zusammen. Der Nächste und Gott gehört beide zusammen. Und ich möchte gerne mit euch in dieser Linie jetzt 4 Punkte besprechen, was Wertschätzung bedeutet. Und da ist mir etwas ganz Wunderbares aufgefallen. Ich will euch mal ein Bild zeigen. Das ist das nächste. Nein, davor müssten... Richtig, genau. Dieses Bild hier, das haben wir mit unserer Familie, Susanne und ich, in Bielefeld gesehen. Da gab es im letzten Jahr die Geniale. Genial ist eine Wissenschaftsausstellung und du konntest durch die Innenstadt von Bielefeld gehen und da gab es verschiedene Zelte, verschiedene Orte und dort wurden interessante Sachen dargestellt. Und in einem von diesen Zelten, da hast du einen Stuhl gesehen. Ich will das mal so ein bisschen deutlich machen. Das Bein ist richtig schräg, Das ist schräg. Das ist schräg. Sehen wir das? Und diese hier vor allem. So war der Stuhl wirklich. So sahst du den. Das ist jetzt keine Montage. So war der Stuhl. Und dann wurde gesagt, man muss diesen Stuhl aus der richtigen Perspektive sehen, dann ändert sich das. Und jetzt sehen wir das nächste Bild. Das ist der gleiche Stuhl. Könnt ihr euch das vorstellen? Du musstest dich an eine bestimmte Stelle stellen und dann war der Stuhl so, wie er hier ist. Das war alles noch schräg, aber aus einer bestimmten Perspektive sah er richtig aus. Jetzt guckt euch nochmal das erste Bild an. So ist er wirklich. Und jetzt das andere. Und so ist er aus einer ganz bestimmten Perspektive. Das ist für mich so ein wunderbares Bild. Ich habe die beiden Dinger dann fotografiert. Ich habe gedacht, irgendwann spreche ich da einmal drüber. Nochmal das andere Bild. So sind wir Menschen. Ich glaube, Immanuel Kant, ein Philosoph, der hat mal gesagt, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt. Und im Alten Testament, die Bundeslade wurde aus Akazienholz gemacht. Und Akazienholz ist ein ganz krummes Holz. Ist ein Holz, wo kein Tischler mitarbeiten möchte. Wir sind krumme Leute. Ich bin krumm. Seht, ich habe die Geburtstage vergessen. Ich bin aus krummem Holz geschnitzt. Ich bin aus Akazienholz. Ein Mensch. Das andere Bild noch. Da kommen wir gleich zu. Ja, also das andere Bild, das krumme Bild. So sind wir. So sind wir, das ist die Realität. Und so sehen wir auch oft unseren Mitmenschen. Wir sehen das Krumme an ihm. Wir sehen seine Unzuverlässigkeit, seine Lieblosigkeit. Und wir erheben uns über den Nächsten. Und anstatt, dass wir ihn wertschätzen, beurteilen wir ihn. Und jetzt schauen wir das andere Bild an. Und so sind wir bei Gott. Ich habe lange gebraucht, um wirklich zu glauben und zu begreifen, dass die Gemeinde Jesu nicht erst in der allerletzten Zeit und nicht erst im Himmel ohne Flecken und Runzel sein wird. Ich glaube, dass sie jetzt schon ohne Flecken und Runzeln ist. Wir kennen die Stelle aus dem Epheserbrief. Da heißt es, Jesus wird uns darstellen vor dem Vater ohne Flecken, ohne Runzeln, also ohne, ich überlege gerade, was heißt es auf Englisch? Without blame and, nochmal, Falten, blemish, without blemish, ja. So sieht uns Gott. Ich glaube, so wie wir heute hier morgen sind, Gott sieht uns so, weil er uns durch das Blut Jesu hindurch sieht, weil er seinen Sohn Christus in uns sieht. So sieht uns Gott. Und wenn Gott uns so sieht, dann dürfen wir lernen, uns auch so zu sehen. Denn wenn Gott uns angenommen hat, dann dürfen wir einander auch annehmen und uns wertschätzen. Deshalb ist der erste Punkt, jetzt machen wir weiter. Ein bisschen weiter. Und noch weiter. Ja. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Den Nächsten mit Gottes Augen sehen. Wer hat den Mut, das nochmal zu tun? Wir haben das, glaube ich, schon mal gemacht. Wir wenden uns zueinander und sagen, ich grüße den Christus in dir. Oder der Christus in mir grüßt den Christus in dir. Wer hat das? Wer hat den Mut, das zu tun? The Christ in me greets the Christ in you. Try it. Do it. Do it. Okay? Okay, manchmal schämt man sich und man traut sich nicht. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Das ist eine gute Übung. Und wenn wir zusammen sind, einander begegnen, dann begegnen wir uns in Jesus Christus, der uns erlöst hat. Ihn mit Gottes Augen sehen. Und wo es mir schwerfällt, ist bei Menschen in meiner Nachbarschaft, auf meiner Arbeitsstelle. Es gibt Menschen, die schaue ich mir an und über die bin ich ärgerlich, weil sie nicht bereit sind, sich zu verändern. Weil sie ein gottloses Leben führen und auch nicht bereit sind, zu Gott zu kommen, um sich verändern zu lassen. Da habe ich manchmal Schwierigkeiten. Und dann muss ich wirklich in mein Herz hineingehen und sagen, Herr, ich möchte jetzt diesen Menschen begegnen, so wie du ihn siehst. Ich möchte ihn mit deinen Augen sehen. Und auch die gottlosen Menschen sind ja von Gott geliebt. Gottes Liebe ist nicht nur bei denen, die ihn angenommen haben. Er liebt auch die, die ihn nicht angenommen haben, aber noch steht ihre Sünde zwischen ihnen und Gott. Aber dennoch, er liebt sie. Wenn Gott sie liebt, möchte ich lernen, sie auch zu lieben. Das nächste. Das zweite ist, ihm zu dienen. Wie gesagt, es geht um Wertschätzung. Es geht darum, den Wert ineinander zu sehen. Und wir fragen uns, was das bedeutet, diese Wertschätzung. Und das zweite ist für mich, dass ich dem Nächsten dienen möchte. Wenn ich ihn wertschätze, dann möchte ich für ihn da sein. Als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, hat er ein für alle Mal deutlich gemacht, was seine Herzenseinstellung ist. Dieses Füßewaschen ist für uns ein Bild. Ein Bild dafür, wie wir einander begegnen. Wenn wir einander wertschätzen und füreinander da sind, dann waschen wir im Bilde gesprochen einander die Füße. Deshalb könnt ihr euch gegenseitig dienen und euch dabei helfen, als Christen zu leben. Eine Kohle, die aus dem Feuer genommen wird, beiseite gelegt wird, geht bald aus. Aber eine Kohle, die mit anderen zusammen ist im Feuer, bleibt glühend. Und deshalb brauchen wir einander, dass wir uns anspornen, in Jesus zu bleiben. Erst wenn wir dieses Einander wirklich wertschätzen im Neuen Testament, bekommen wir auch einen Eindruck davon, warum es wichtig ist, unsere Gaben zu kennen. Denn jeder, der mit Jesus lebt, ist von Gott begabt worden. In Petrus 4, Vers 10 heißt es, dienet einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Ich bleibe dabei. Ich kündige das seit einem Jahr an, dass ich mit euch über die Gaben sprechen möchte. Und das wollen wir auch noch tun. Vielleicht nicht in Einzelheiten, aber ich finde es wichtig. Was ist deine von Gott gegebene Begabung, durch die er durch dich hindurch für den Nächsten da sein möchte? Denn ich möchte dem anderen doch dienen. Wie kann ich ihm dienen? Ich merke, an Geburtstage zu denken, ist nicht meine Begabung. Ich muss mich anstrengen. Oh, wo ist der Zettel? Da steht das doch drauf. Ach ja, Friedel hat Geburtstag. Dann strenge ich mich an und dann kann ich das auch tun. Aber es ist nicht meine natürliche Begabung. Kennst du deine Begabung? Bist du dir bewusst, wie Christus dich begabt hat, um für den Nächsten da zu sein? Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Last gemeinsam. Ich weise noch mal darauf hin, auf die Hausgruppe, die wir früher mal hatten bei uns in der Gemeinde, wo eine Frau war, die ein Kind hatte mit einem Kopf und der war völlig verunstaltet und es war krank und sie musste das Kind musste viele Operationen. Ich weiß nicht, wie viele es waren, 15, 20 Operationen am Kopf machen, damit das ging. Und das war in unserer Hausgruppe und jede Woche haben wir uns umeinander gekümmert und waren füreinander da und haben die Last miteinander getragen. Und wenn wir in Hausgruppen zusammenkommen, in kleinen Gemeinschaften, dann ist es keine kirchliche Tradition, sondern ein Übungsfeld, füreinander da zu sein, wie das geht. Das dritte ist seiner Bedürfen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, belehrt und stärkt einander in aller Weisheit. Ich bedarf des Nächsten. Manch einer hat ein Helfersyndrom und er hilft gerne anderen Menschen. Aber sich selber möchte er nicht helfen lassen. Und es gibt Menschen, die wollen dauernd nur sich helfen lassen, aber sind nicht bereit, dem anderen zu dienen. Das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Des Nächsten Bedürfen zu sagen, ach, ich komme schon alleine klar, anstatt dessen zu sagen, ich brauche dich, bitte hilf mir, stärke mich, bete für mich. Ich fühle mich nicht wohl. Ich brauche dich. Ich bin angewiesen. Gott hat uns in Angewiesenheit hineingestellt. Er hat uns so geformt, dass wir einander brauchen. Dietrich Bonhoeffer hat das mal in wunderbarer Weise gezeigt, wie das bei Eheleuten ist. Und die Bibel sagt uns auch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Da steht nicht Gehilfin. Manche möchten das gerne so lesen. Die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Das steht nicht in der Bibel. Da steht, sie ist eine Hilfe. Und wir können uns dann fragen, was steht höher? Der, der hilft oder der, dem geholfen wird? In der Lesart wären wir Männer das schwächere Geschlecht und die Frauen das starke, denn sie helfen uns. Wie auch immer, Gott hat uns so geschaffen, dass wir einander bedürfen. Wir brauchen einander. Die Frau braucht den Mann, der Mann die Frau, Männer brauchen Männer, Frauen brauchen Frauen, wir Erwachsenen brauchen die Kinder brauchen uns Erwachsenen und in der Gemeinde brauchen wir einander auch. Ja, das vierte. Wertschätzung vor Beurteilung. Ja, wir Menschen machen es the opposite way. We judge first and then we appreciate. Und es soll andersrum sein. Zuerst wertschätzen und dann darf man auch einmal beurteilen. Dann darf man auch ein Urteil darüber fällen. Da ist jemand Alkoholiker, da ist jemand ein Workaholic oder jemand, der sich nur Sorgen macht. Da dürfen wir uns schon Gedanken drüber machen und ein Urteil uns bilden über einen anderen Menschen. Aber zuvor oder vor dem Urteilen muss die Wertschätzung kommen. Und wenn die Wertschätzung da ist, können wir dem anderen auch in der rechten Weise helfen. Zuerst schätzen wir einander wert. Das 14. Kapitel im Römerbrief ist für mich ein theologisches Schmuckstück. Wenn du das einmal liest, dieses ganze Kapitel, da geht es um Beurteilung voneinander, Anstoß nehmen, keinen Anstoß geben. Es geht da um die Schwachen und um die Starken. Es geht um all die Äußerlichkeiten, all die Äußerlichkeiten und nicht notwendigen Dinge des Lebens, die Christen oft dazu bringen, über andere zu urteilen. Der trinkt Alkohol. Nein. Oder der tanzt. Oder der hat ein großes Auto. Das sollten wir nicht fahren. Wir sollten kleine Autos fahren oder gar kein Auto fahren. Der eine beschäftigt sich mit dem Thema. Das schickt sich für Christen nicht. Wir sind so schnell im Beurteilen. Und lest mal dieses Kapitel. Kapitel 14 im Römerbrief. Da steht alles drin. Und das ist ein wunderbarer Vers. Wer alles ist, verachte den nicht, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, soll über den, der alles ist, nicht zu Gericht sitzen. Das ist interessant. Hier sind zwei wichtige Begriffe. Einmal der Begriff Verachtung und einmal der Begriff zu Gericht sitzen oder verurteilen. Auch das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Wer alles ist, also wer meint, ich hab's gepackt, die Gnade Gottes trägt mich, ich kann alles tun, ich habe kein Problem. Und ich verachte denjenigen, der nicht diese innere Stärke hat wie ich. Da gibt es die Verachtung. Und auf der anderen Seite diejenigen, die asketisch leben, die sich zurückhalten, die immer nur für andere da sind, die ihr Geld weggeben, ihre Zeit und so weiter, die sitzen zu Gericht über die anderen, die es sich gut gehen lassen. Prüfe dich selbst. Jeder von uns fällt auf einer dieser beiden Seiten vom Pferd. Jeder. Jeder hat eine Schwachstelle. Meine Schwachstelle ist dies hier. Ich tendiere eher dazu, Menschen zu verachten, die nicht die gleiche Erkenntnis haben wie ich. Ich sage, ich tendiere dazu. Und das braucht Gebet. Das braucht immer wieder sich werfen auf Gott. Herr, nein, vergib mir. Ich möchte nicht verachten. Ich möchte nicht die Frauen, die vor meinem Geschäft herlaufen mit ihren langen Röcken und die aussehen wie aus dem 17. Jahrhundert. Ich möchte sie nicht verachten. Ich verachte sie. Aber Christus in mir verachtet sie nicht. Und ich möchte immer aus dem Christus in mir leben und nicht aus meiner eigenen Perspektive. Andere sitzen zu Gericht. Prüfe dich selbst. Und zum Schluss, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist Wertschätzung. Menschlich geht das ja gar nicht. Wenn ich dich wertschätze, mache ich dich größer als mich. Und du schätzt mich wert, du machst mich größer als dich. Geht doch eigentlich gar nicht. Und in der Welt geht das auch gar nicht. Da ist einer der Leutnant oder der Major oder der General oder der Rekrut, der Soldat. Da gibt es eine ganz klare Stufenabfolge. Und niemals wird der, der höher gestellt ist, den, der niedriger gestellt ist, höher machen. Das geht nicht in der Welt. In der Welt gibt es das nicht. Der Direktor steht über dem stellvertretenden Direktor. Der Abteilungsleiter steht über dem, der in der Abteilung arbeitet. Aber bei Gott geht das. Bei Gott kommen wir einander in Ehrerbietung zuvor. Wobei meine Aufgabe es ist, dich zu achten, zu respektieren, dich wertzuschätzen. Meine Aufgabe ist es nicht, Wertschätzung von dir einzufordern. Und meine Aufgabe ist es, genau in meiner Ehe, ist nicht meine Verantwortung, von meiner Frau irgendeinen Respekt oder Unterordnung oder etwas zu erwarten. Meine Aufgabe ist es, sie zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Lass uns einfach mal stille werden vor Gott. Unsere Augen schließen am besten. Das ist gut. Und beten. Und ich möchte diese Punkte uns noch einmal nennen, indem ich es bete. Der erste Punkt war, meinen Nächsten mit Gottes Augen sehen. Vater, hilf mir, meinen Bruder, meine Schwester und auch die Menschen, die dich nicht kennen, mit deinen Augen zu sehen. Darauf zu verzichten, sie zu beurteilen, sondern in ihnen deine Auswahl zu sehen, deine Gnade zu sehen. Hilf mir, gütig zu sein. Gib mir deinen Blick für die Menschen. Der zweite Punkt war, ihm zu dienen. Vater, hilf mir, den Menschen, unter die du mich gestellt hast, zu dienen. Und zwar so zu dienen, wie sie es brauchen. Nicht wie ich meine, was ihnen getan werden müsste, sondern was ihnen wirklich dienlich ist. Gib mir ein Verständnis für sie. Du weißt, wie ich Probleme habe, andere Kulturen anzunehmen, wie sie sind. Menschen, die sich kleiden wie 7 Tage Regenwetter, sie doch von dir her zu sehen, mit deinen Augen ihnen zu dienen. Der dritte Punkt, des anderen bedürfen, angewiesen zu sein auf den Nächsten. Ja, Herr, ich möchte nicht so tun, als wenn ich stark wäre und ich hätte es gepackt und ich weiß, wo der Weg lang geht. Ich brauche meinen Bruder und meine Schwester. Bitte hilf mir, mich angewiesen zu machen. Hilf mir, meine Schwächen preiszugeben. Und der letzte Punkt, Wertschätzung vor Beurteilung. Hilf mir, dem anderen in Ehrerbietung zuvorzukommen. Hilf mir, nicht zu verachten.